zur Lebenshilfe begrüße ich ganz herzlich Stefanie Feil. Unsere Reihe Fokus Schöpfung heute, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies. Gerade jetzt im Herbst lädt ja das Farbenspiel der Natur zu Spaziergängen und Wanderungen ein. Und jährlich sind es viele Millionen Touristen und Tagesausflügler, die die Alpen besuchen. Der Tourismus, ein wichtiges wirtschaftliches Standbein vieler Alpengemeinden. Dabei ist er wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig auf eine intakte Natur und Umwelt angewiesen. Wie kann das Bedürfnis nach Erholung in unberührter Natur in Einklang gebracht werden mit dem Schutz der Bergwelt? Über die besonderen Bedürfnisse des Freizeitparadieses Alpen sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit dem Ranger Matthias Merter vom Allgäuer Naturpark Nagelflugkette. In unserer Reihe Fokus Schöpfung spricht er über die besondere Faszination der Berge und darüber, wie wir zum Erhalt dieses sensiblen Freizeitparadieses beitragen können. Und damit ein ganz herzliches Grüß Gott und willkommen, Matthias Merter.
Guten Morgen auch von meiner Seite.
In der Sendung und hier im Studio in Walderschwang, denn Sie kommen ja vom Nachbarort Hiddisau hier, also in den Allgäuer Alpen. Vor mir sitzt ein wirklich junger Mann. Junge Menschen wie Sie sind meistens in der digitalen Welt unterwegs. Was hat Sie jetzt denn bewegt und motiviert, diesen Beruf zu ergreifen, wo Sie dann, ja, wie ich mir vorstelle, viel in der freien Natur unterwegs sind?
Genau, also was für mich den Reiz an dem Job da im Naturpark eigentlich ausmacht, sind die vielfältigen Aufgaben. Also wenn ich unsere Naturparkschüler oft frage, was macht eigentlich so ein Ranger im Naturpark, dann sagen ganz viele, ja, du passt wahrscheinlich auf die Tiere auf oder machst viel mit den Pflanzen. Und das stimmt sicher auch zu einem großen Teil, aber zu einem vielleicht noch größeren Teil geht es in meinem Job eigentlich um die Menschen, wo da im Naturpark leben. Also jeden Mensch oder alle, die hier im Naturpark leben, irgendwo auf diese Naturpark-Idee mitzunehmen, das macht, glaube ich, den speziellen Reiz aus, da jedes Mal wieder vor neuen Herausforderungen zu stehen.
Was sind da so ganz konkret dann Ihre Aufgaben?
Also es geht, ich habe das, ja, die Menschen schon angesprochen, also ein Bewusstsein zu schaffen für unsere Naturpark-Idee. Das geht los mit unseren Naturparkschülern, den Volksschülern und Grundschülern bei uns im Naturpark, die da ein regelmäßiges Programm von uns kriegen, das in den Schulalltag integriert ist. Wir nehmen Gäste und Einheimische mit auf Führungen bei uns im Naturpark, sich einfach auch mal anzuschauen, was das Besondere, was das Wertvolle bei denen in der Region ist. Ein großes Thema, wo wir später wahrscheinlich noch drauf kommen, ist die Besucherlenkung des Allgäu und der Bregenzer Wald. Das sind ja tourismusintensive Gebiete und wo viele Gäste und Einheimische auch sportlich in der Natur unterwegs sind. Da kann es mit den Lebensräumen, die hier gleichzeitig auch im Naturpark vorkommen, zu Konflikten kommen. Und hier die Abstimmung mit den Landbewirtschaftern, mit den TouristikerInnen und nicht zuletzt den Gästen dann selber auch im Gespräch ist ein ganz zentrales Anliegen.
Auf die Naturparkschule kommen wir sicher dann später noch zu sprechen. Was gehört denn jetzt zum Naturpark Nagelflugkette, in dem Sie jetzt Ihr Arbeitsgebiet haben?
Also der Naturpark besteht so gesehen aus 14 Gemeinden auf Vorarlberg und auf Allgäuer Seite. Und in den Gemeinden findet sich eigentlich das ganz charakteristische Landschaftsbild, wo wir uns auch hier in der Natur jederzeit sehen können. Das besteht aus Wäldern, aus Wiesen und aus Alpen, Gewässer, sei es in Form von Gräben, von Bächen, von Flüssen, von Seen, aus Mooren. Und neben der Natur und der Landschaft, wo wir hier sehen können, besteht ein Naturpark logisch auch aus den Menschen, wo hier leben. Also sei es hier nur, dass sie ihre Wohnung haben oder dass sie hier arbeiten, die Handwerksbetriebe, die Landwirtschaften, die Höfe und die Alpen, die Touristikerinnen und die Gastronomie, dass das eben nicht vergessen wird, wenn man von einem Naturpark redet.
Also der Naturpark wird natürlich ganz entscheidend auch geprägt durch den Menschen, durch die Bewirtschaftung der Alpen und ja, alles, was dazu gehört. Wie groß ist dieser Naturpark, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können?
Also die Gemeindeflächen von diesen 14 Gemeinden, das sind etwas über 400 Quadratkilometer, was man sich vielleicht vorstellen kann, so groß ungefähr wie die gesamte Stadt Wien. Und ja, wer als Dorfkind vielleicht mal in Wien am Hauptbahnhof ankommen ist, der kann sich vorstellen, wie groß die Fläche auf einen wirken kann.
Ja, auch wir hier in Balderschwang genießen natürlich diese schöne Natur, wenn man einfach mal in der Mittagspause kurz am Bergbach spazieren gehen kann. Das ist natürlich schon auch was Besonderes und das genießen wir hier auch. Was würden Sie sagen, ist das Besondere jetzt so an diesem Naturpark?
Das Besondere, wenn man von oben drauf schaut, dann ist es ein auf den ersten Blick zweigeteilter Naturpark zwischen Österreich und Deutschland. Als erster grenzüberschreitender Naturpark ist der Naturpark an sich schon was Besonderes. Und Sie haben gesagt, Allgäuer Naturpark Nagelflugkette, das wird oft tatsächlich vergessen, dass eben der Naturpark nicht an der Landesgrenze aufhört, sondern bis rüber in Bregenzer Wald nach Vorarlberg geht.
Also auch nach Österreich mit hinein. Eine Besonderheit also auch, oder, dass ein Naturpark über zwei Länder geht.
Genau, die Natur kennt so gesehen keine Grenzen, die menschengemachten Grenzen da stellen da kein Hindernis dar. Dann eine bemerkenswerte Detail bei uns im Naturpark ist tatsächlich die große Höhendifferenz, die man innerhalb von unserem Naturpark zurücklegen kann. Also das sind 1400 Meter vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt in unserem Naturpark. Daraus ergibt sich einfach eine große Vielfalt an verschiedenen Lebensräumen. Wer so eine Strecke vielleicht schon mal zu Fuß gewandert ist, kann sich das vielleicht vorstellen.
Auf welcher Höhe fangen wir an beim Naturpark Nagelflugkette und wo hört es auf?
Wir fangen ungefähr an bei 600 Meter in den tieferen Schluchten und gehen dann hoch bis sogar knapp über 2000 Meter, da Richtung Hoher Ifen an Gottesacker wenden. Genau. Und die Vielfalt ist eigentlich das große Thema. Also auch die Geologie stellt sich relativ oder sehr vielfältig dar. Die Landbewirtschaftung, die letzten 100 Jahre oder die letzten paar hundert Jahre hier stattgefunden hat, hat die Landschaft eben geprägt. Es ist keine Naturlandschaft oder nicht ausschließlich Naturlandschaft, wie man vielleicht im Naturpark auf den ersten Blick erwarten wird, sondern es ist vor allem Kulturlandschaft. Und die Bewirtschaftung, die große Höhendifferenz, die vielen Lebensräume, die ich vorher schon mal angesprochen habe, die sorgen eben für eine wirklich ziemlich einmalig ökologische Vielfalt, die hier auf einem kleinen Raum, relativ kleinen Raum zu finden ist.
Jetzt müssen wir vielleicht unseren Zuhörern noch erklären, was überhaupt Nagelfluh bedeutet und was bedeutet Nagelfluhkette.
Gute Frage, ja. Das fragen wir unsere Volksschüler auch immer. Also das Nagelfluhgestein, das namensgebende Gestein von unserem Naturpark, das findet sich zentral in unserem Naturpark als Gebirgskette. Der Nagelfluh, das kann man sich vorstellen, das ist ein Gestein, das aus vielen, vielen kleinen runden Steinen besteht, die mit Sediment, also mit Sand und Matsch, so in einer Art Beton zusammengepresst wurden. Und so, ganz charakteristisch, schauen diese runden Steine an der Oberfläche von dem Gestein aus wie Nägel und aus dem ergibt sich dann das Nagelfluhgestein.
In welcher Zeit mag sowas entstanden sein?
Das sind ungefähr schon 27 Millionen Jahre.
27 Millionen Jahre in einer Landschaft, die wir hier genießen dürfen, wo wir die Fauna, die Flora anschauen dürfen. Also wirklich eine spannende Sache. Ja, es gibt auch einen Naturpark Nagelflugkette. Nein, beziehungsweise einen Verein Nagelflugkette. Wofür ist er da? Was tut er?
Also das ist ein Verein, eigentlich, wie man sich das vorstellen kann, von jedem anderen Verein und auch ein Stück weit eine Besonderheit. Also so ein Naturpark ist nichts, was über die Region drüber gestülpt wurde, irgendwie per Verordnung, sondern die Vereinsmitglieder, also unsere Gemeinden, werden vertreten durch die Bürgermeister, wirken auch aktiv auf den Naturpark ein. Ist also in dem Sinn wirklich was Basisdemokratisches. Es kann angepasst werden an die Bedürfnisse der Gemeinden auch und legt dann eben so zusammen. Der Verein lebt dann quasi von seinen Teilnehmern und auch die Vorstandschaft wird aus den Bürgermeistern, aus den Reihen der Bürgermeister dann gewählt. Und so sind wir in einem guten Austausch auf der Fläche auch wirklich mit den Bedürfnissen der einzelnen Gemeinden.
Jetzt haben wir auf das Besondere im Naturpark Nagelflugkette geschaut. Wir wollen natürlich auch auf diesen Lebensraum Alpen schauen. Was macht die Berge überhaupt so besonders?
Jeder, der vielleicht selber schon mal in der Berge unterwegs war, der spürt recht schnell, dass es nicht nur Idylle oben ist, der schöne Weitblick, die schöne Lichtstimmung, sondern dass es ein recht harter Lebensraum ist. Also dass es sehr schnell gehen kann, wo dann auch harte Bedingungen da in dem Lebensraum herrschen. Und aus den harten Bedingungen haben sich ganz viele Spezialisten, die an die Temperatur angepasst sind, die an die stark wechselnden Bedingungen zwischen Sommer und Winter, zwischen Nacht und Tag, die an magere Böden angepasst sind, die an die Geologie angepasst sind. Und wenn sich jetzt an den Bedingungen was ändert und das besonders schnell, sei es das Klima oder das von mir aus auch User XY auf irgendeinem Portal entscheidet, dass der Lebensraum von der netten Perikunhenne sich auch wunderbar eignet, irgendwie ein paar tiefe Schwünge in den Schnee zu setzen, dann sind die Tiere oder auch die Pflanzen relativ schnell in einer existenziellen Not, sage ich mal. Die Lebensräume sind relativ klein und die Ausweichmöglichkeiten beschränkt. Wenn es dann zu schnellen Veränderungen kommt, dann leidet einfach die Tier- und die Pflanzenwelt drunter.
Also schon ein sensibles und ein fast filigranes Miteinander, oder, von Natur und dem Menschen, der da dann hinein wandern möchte, seine Skitouren machen möchte und einfach mit teilhaben möchte an dieser Schönheit der Bergwelt, der Natur. Ja, zum ganz Besonderen, neben der geologischen Vielfalt, also schon auch diese Gottesackerwände, oder wenn man das mal erwandert, das ist schon auch ein wunderschönes Gebiet, wunderschön zum Anschauen. Wirklich sehr zu empfehlen. Zu den Besonderheiten gehört natürlich ganz besonders die Tierwelt. Nehmen Sie uns doch mal mit auf die, weiß nicht, wie man das sagt, auf die Pirsch, oder?
Sehr gerne.
Was müssen wir denn dabei haben? Genug Zeit und Ruhe auf jeden Fall, oder?
Genau,
das ist schon mal. Schuhwerk, ausreichend zu trinken auf jeden Fall. Vielleicht ein kleines Fernrohr, damit wir die Tiere noch näher zu Gesicht bekommen können. Vielleicht, ja, das Wetter sollte vielleicht nicht ganz so regnerisch sein wie heute.
Genau, Zeiten der Ruhe sind schon zwei wirklich sehr gute Stichpunkte. Tatsächlich muss man erst mal finden, was die wirklichen Schätze bei uns im Naturpark sind. Darum würde ich jetzt auch ungern irgendwie unsere Big Five aufzählen, wo man sich dann jeder unbedingt irgendwie auf die Suche von denen machen sollte, sondern als kleines Beispiel, wir waren am vergangenen Samstag jetzt in der Gemeinde Siebratsgfäll mit ein paar Gästen unterwegs. Und was wir da gesehen haben, das spiegelt, glaube ich, ganz gut wider, was so ein Naturpark eigentlich hergibt. Also wir haben sowohl Steinadler als auch Gams sehr intensiv beobachten können. Es müssen aber nicht immer nur die Großen sein, und da sind die Kleinen mindestens genauso spannend. Zum Beispiel ein Grünspecht, ein Rotmilan haben wir gesehen, oder auch mal die Fichtenkreuzschnäbel in wie sie sich dann farblich irgendwo so im Herbstlaub abheben. Die Nassflächen, die irgendwo nur so vom Sommer das Zeugnis geben, was da alles blüht hat. In dem Sinn würde ich sagen, jedes Mal, wenn man im Naturpark unterwegs ist, sei es die kleinen oder die großen Tiere, die recht auffälligen Pflanzen oder die vielleicht die bisschen versteckt liegende, ergeben sich da auf jedem Ausflug in den Naturpark eine ganze Palette an Möglichkeiten.
Wie erkennt man denn zum Beispiel den Rotmilan?
Der Rotmilan erkennt man nur recht gut im Flug durch den gegabelten Schwanz. War früher extrem selten, wirklich hat sich die letzten Jahre sehr gut gemacht. Und inzwischen, wenn man die Augen offen hält Richtung Himmel, sollte das eigentlich normal sein. Kein Ding der Unmöglichkeit sein, den in der freien Wildbahn.
Ich sage jetzt mal ganz laienhaft, so ein eher falkenhafter Vogel, oder?
Wie? Genau, also gehört zu den Raubvögeln. Und wenn man so beobachtet, wie er da im Himmel seine Kreise zieht, dann besteht sich auch die Möglichkeit, den mal bei der Jagd zu beobachten.
Den Steinadler haben Sie jetzt auch schon erwähnt.
Der größte Vogel bei uns. Inzwischen auch wirklich im Naturpark regelmäßig zu beobachten. Also einfach den Blick auch mal irgendwo in den Himmel, durch den Himmel ziehen lassen. Und mit ein bisschen Glück kann man auch mal auf einem Baum sitzen sehen. Das ist dann besonders eindrücklich. Also wer dann ein Fernglas oder ein Spektiv oder sowas dabei hat, das wirklich sehr
eindrücklich. Und wie erkennt man den?
Der besticht vor allem durch seine Größe. Er hat einen relativ kleinen Kopf, sage ich mal, einfach so zu seiner Gesamtproportion, und dann sind es vor allem die Flügel, wo einfach eindrücklich sind.
Was hat denn der für eine Schwingenweite?
Das kommt ein bisschen drauf an, so um die 2 Meter.
Also schon ein ganz schön beeindruckendes Tier. Ja, den Grünspecht haben Sie auch erwähnt. Den kennt man so einigermaßen mit seinem grünen Gefieder und seiner rötlichen Brust.
Die Spechte kann man im Flug schon sehr gut erkennen, wenn sie eher, das kann man sich so ein bisschen wie so eine wellenförmige Bewegung, tauchen immer wieder so ein bisschen ab und mit dem nächsten Flügelschlag wieder ein bisschen auf. Und dann, wenn man beobachtet, wie er an den Baum hinfliegt, lässt er sich nochmal recht gut auch im Wald dann erkennen.
Und die Fichtenkreuzschnäbel, wie sieht man die?
Die Fichtenkreuzschnäbel, die sind ja für mich schon eine kleine Besonderheit, wie wir sie so gesehen haben. Recht schön gefärbt, die Männchen in einem orange-rot, in einem dunklen, und die Weibchen eher ein bisschen grün gehalten. Und dann, logisch ganz charakteristisch, die gekreuzten Schnäbel, die eben die perfekte Anpassung dafür sind, sich an den Samen von der Fichte, also auch wirklich die Zapfen zu bearbeiten und so an ihre Nahrung zu kommen.
Also die haben so wirklich gekreuzte Schnäbel, damit sie die Fichtensamen gut aufknacken können.
Genau. Und allein schon das kleine Detail befähigt sie dann wirklich zu jeder Jahreszeit zu brüten, weil die Nahrungsversorgung über das ganze Jahr gegeben ist. Eben die Fichtenzapfen finden sich in der Regel das ganze Jahr oben am Baum. Also sind die imstande, selbst bei Temperaturen von minus 20 Grad im Winter anfangen zu brüten.
Ja, auch ein spannender Vogel. Die Lebenshilfe mit der Reihe Fokusschöpfung, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Matthias Merter, dem Ranger der Nagelflugkette, vom Naturpark Nagelflugkette in den Allgäuer und Bregenzer Alpen. Herr Merter, jetzt haben Sie uns schon ein paar Tiere gezeigt. Was sind denn so Ihre Lieblingstiere oder Pflanzen?
Gute Frage. Spontan würde ich sagen, meine Lieblingspflanze, die Weißtanne, einfach weil sie eine charakteristische Baumart bei uns im Bregenzer Wald und auch im Allgäu ist. Ist eine interessante Pflanze in dem Sinn, dass sie einerseits einen sehr guten Rohstoff für uns im Holzbau liefert, also ein wunderschönes Holz, ein sehr, sehr helles Holz, in dem sich die Menschen auch wirklich sehr gerne aufhalten in Innenräumen. Sie hat einen sehr intensiven Duft, also jeder, der mal an der Weißtanne vorbeikommt, sollte vielleicht mal auch seine Nase einfach hinhalten, vielleicht ein bisschen an den Nadeln reiben. Und das ist ein ganz spezielles Aroma, das auch wirklich dazu einlädt, sich ein bisschen zu entspannen. Man findet tatsächlich das Aroma auch in Flughafenterminals oder namhafte Automobilhersteller verwenden das auch in den Innenräumen von ihren Autos, einfach um Wohlfühlsituationen für die Kunden, für die Gäste herzustellen, das ja den Mensch auch ein bisschen wieder runterbringt. Dann ist die Weißtanne auch als Tiefwurzler super angepasst für den Klimawandel, stellt ein ganz zentrales Element dar in unserem Gebirgswald hier, der sonst noch aus Buche und Tanne und Bergahorn besteht. Und so dieses Paket, ein sehr stabiler Baum, der sicher auch noch für unsere Enkel dann zur Verfügung steht, verbunden einfach mit einer angenehmen Wahrnehmung, macht für mich ein gutes Beispiel, wie besonders die Natur bei uns ist.
Jetzt die Tanne von der Fichte zu unterscheiden, das traue ich mir jetzt schon zu. Aber wie erkennt man denn jetzt ganz speziell die Weißtanne?
Die Weißtanne hat ganz charakteristisch unten unter den Nadeln, muss man einfach mal umdrehen, den Zweig, den Ast, 2 weiße Striche und hat somit auch irgendwo so einen gewissen weißlichen, auf den ersten Blick erkennt man das schon, so einen weißlichen Anstrich. Und bei uns tatsächlich, die Tannenart, die bei uns heimisch ist.
Also die Tanne überhaupt schon, diese dunkleren Nadeln, die Zapfen schauen auch anders aus. Sagen Sie es uns nochmal ganz kurz.
Genau, die Zapfen nach oben, während die Fichtenzapfen nach unten hängen. Und die Zapfen, auch die man am Boden findet, sind in aller Regel eher die Fichtenzapfen, weil die Tannenzapfen sich tatsächlich oben auf dem Baum dann langsam auflösen und die Samen dann an die Umwelt weitergeben.
Also ein wunderschönes Aroma, auch ein wunderschönes Wohlfühlaroma und das ganz kostenlos und in der freien Natur. Ja, jetzt haben Sie uns Ihre Lieblingspflanze vorgestellt. Haben Sie auch ein Lieblingstier oder Tiere?
Ja, fällt mir spontan ein ganz besonderes Tier bei uns im Naturpark ein. Wer im Sommer schon mal über die Südhänge bei uns im Naturpark spaziert ist, dem ist vielleicht mal ein weißer Schmetterling aufgefallen. Einer von vielen oder von mehreren. Das Besondere bei unserem Apollo-Falter ist wirklich, dass er da seine Nische bei uns gefunden hat. Sein Lebensraum, der sehr speziell sein muss, eben bei uns im Naturpark findet. Und das einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Alpenwald, sehr, sehr seltenes Tier, eben bei uns im Naturpark da seine Heimat findet.
Wie schaut der aus?
Wie gesagt, ein weißer Schmetterling, der auffallend rote Punkte hat. Also auf den Flügeln. Die Punkte sind, wenn er nur relativ jung ist, sehr intensiv, dunkel. Und mit der Saison und mit den Flugstunden, wo er so hinter sich hat, bleicht das dann auch ein bisschen aus. Wer ganz genau hinschaut, sieht auch wirklich diese Abnutzung an den Flügeln oder die ersten Verschleißerscheinungen. Sodass die alten Tiere wirklich daran zu erkennen sind, dass die Flügel schon an manchen Stellen vielleicht eingerissen sind oder der markante rote Punkt auf dem Flügel sich schon viel blasser darstellt als bei dem von dem jungen Falter.
Also man sieht auch die Lebenszeit von dem Apollo-Falter dann ganz schön. Ja, wirklich interessant. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel zu erzählen. Wir können nur jetzt einige rausgreifen. Wie würden Sie sagen, ist denn die Lage von der biologischen Vielfalt in den Alpen? Was kann man denn feststellen? Kann man auch feststellen, dass Arten nicht mehr existieren oder wie ist das?
Ja, also kein Naturpark-spezifisches Phänomen, aber was mir zudem auf jeden Fall sofort einfällt, ist der Rückgang der Insekten. Auf den ersten Blick kleine Tiere, die vielleicht manchmal auch stören können, aber das hat natürlich einen Einfluss auf eine Vielzahl von anderen Tieren, also Nahrungsgrundlage zum Beispiel von Vögeln oder von Amphibien, die dann wiederum auch also ihr Verhalten ändern müssen oder dann schon auch ab einem gewissen Punkt irgendwo zu ja, einer existenziellen Not kommen können. Das lässt sich im Moment schon bei ein paar Vogelarten, zum Beispiel die Schwalben, die Mehlschwalbe, mal ganz als spezifisches Beispiel, wo viele sicher noch von früher irgendwo recht häufig kennen, die geht in ihren Bestand zurück, also sie ist noch nicht ausgestorben, einfach auch nur, weil es zu Brutplatzmangel kommt, also der Mensch versiegelt mehr und mehr Flächen. Die Fluginsekten gehen eben drastisch zurück, wodurch die Nahrungsmittelverfügbarkeit nicht mehr in dem Ausmaß gegeben ist wie früher. Und in dem Sinn, im Moment einfach in einem kritischen Zustand, wo es schön wäre, wenn ja, unsere Enkel vielleicht auch mal noch in den Genuss von Mehlschwalben kommen würden.
Ja, es hat ja immer schon auch ein natürliches Aussterben von Arten gegeben, zum Beispiel in Zeiten natürlichen Klimawandels beim Übergang von Kalt zu Warmzeit und andersrum. Oder man nimmt ja an, durch Meteoriteneinschläge vielleicht die Dinosaurier ausgestorben sein könnten. Was ist denn jetzt anders an diesem Klimawandel, den wir jetzt erleben?
Genau, also haben Sie vollkommen richtig, wenn man sich vorstellt, 27.000 Jahre oder sei es 20.000 Jahre hier zurückgeht, dann war jetzt hier gerade im Bregenzer Wald oder im Allgäu, waren große Teile wirklich vergletschert. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was so ein Gletscher mit der Umwelt macht und wie es hier dann aussieht, spätestens wenn er sich dann zurückzieht, das kann man sich natürlich als Mondlandschaft vorstellen. Also das hat mit Sicherheit schon sehr prägenden Einfluss gehabt. Was jetzt anders ist, ist einerseits die Geschwindigkeit, und die Geschwindigkeit hängt zweifellos einfach mit unserem steigenden Verbrauch an fossilen Brennstoffen zusammen. Und ganz zentral, glaube ich noch, der Unterschied macht der Mensch in dem Sinn, dass unser Wohlstand eben auf der Natur fußt. Also wenn ich das kurz ausführen kann, ist ganz egal, ob es Energie ist, ob es ein Käse ist, ob es sauberes Trinkwasser ist, ob es saubere Luft ist, ob es den Schutz vor Naturgefahren geht. Wir Menschen hängen da direkt von der Natur und von diesen Ökosystemdienstleistungen, wie man auch sagt, ab. So gesehen ist Klimaschutz eigentlich ja alles andere als selbstlos und wären mir im Zweifel die allergrößten Verlierer.
Also der Mensch ist so ganz angewiesen auf diese intakte Natur. Jetzt haben Sie schon den Klimawandel angesprochen. Was sind denn so noch weitere Ursachen für dieses Artensterben? Können wir jetzt noch was weiteres ausmachen?
Also ein Einfluss, ein großer Einfluss ist sicher, der Mensch und wir die Lebensräume, die Habitate von den Tieren verändert, sagen wir ganz neutral, also umwandelt, zerstört. Und das muss man jetzt nicht so vorstellen, dass man da jede Fläche gleich zubetonieren muss und das erst einen Einfluss hat, sondern wirklich, auch wenn wir einen Naturraum erschließen, dann hat das ja eine Veränderung für die Tiere zur Folge. Also sei es ein erhöhtes Besuchaufkommen, sei es irgendwie durch den Straßenbau, sei es durch die Emissionen, wo da freigesetzt werden. Der Mensch hinterlässt so gesehen eigentlich überall seine Spuren. Was dem noch dazu kommt vielleicht, also diese Habitatänderung oder Lebensraumänderungen, ist die intensive Landwirtschaft, die sicher auch zum gewissen Teil sich auf die Artenvielfalt auswirkt. Einfach die Flächen, die sehr, sehr intensiv in der Landwirtschaft bewirtschaftet werden, einhergehend mit hohen Nährstoffeinträgen, Stickstoffeinträgen, das mit Sicherheit auch einen großen einen Einfluss auf die Artenvielfalt hat.
Ja, wie wirken sich denn die Klimaveränderungen jetzt aus? Es ist also insgesamt wärmer geworden, in höheren Regionen schmelzen die Gletscher. Was hat das jetzt für uns für Auswirkungen?
Ja, bei uns, man kann sich das so vorstellen, also wenn man sich jetzt mal in die Rolle von so einem Tier vielleicht hineinversetzt, wenn es dem zu warm wird, dann könnte man ja meinen, wird es einfach die nächste Stufe höher gehen, eben wo die Temperaturen dann vielleicht noch dementsprechend, wo es vorher eben eine gute Situation gehabt hat. Jetzt ist es so, unsere Berge im Speziellen sind jetzt nicht unendlich groß, also es hört irgendwann auf. Und so kann man sich das, glaube ich, vorstellen, dass mit jedem Grad, wo es wärmer wird, oben gewisse Tiere rausfallen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt, aber so kann man sich das vorstellen, oder? Dass alle Tiere, wenn es langsam in die Höhe geht, irgendwann oben einfach kein Platz mehr ist, dass Spezialisten dann wieder verdrängt werden. Man kann es sehr gut beobachten, schon wenn man sich nur einen Wald anschaut, wenn der Wald langsam in die Höhe geht, und es ist definitiv zu beobachten, dass die Baumgrenze ansteigt, dann verkleinern sich die Lebensräume oben, wo im Moment zum Beispiel dann alpine Rasen zu finden wären und entsprechend dann auch die Tiere, wo sich an den Lebensraum angepasst haben.
So, dass dann einfach der Lebensraum für diese Tierarten verschwindet, die dann wirklich im gesamten Ökosystem fehlen.
Ganz genau.
In der Reihe Fokusschöpfung hier in der Lebenshilfe heute, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies, und gleich nach der Musik geht's weiter. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott, unsere Reihe Fokusschöpfung heute, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Matthias Mertha, erster Ranger, der vom Naturpark Nagelflugkette in den Allgäuer und Bregenzer Alpen. Und ja, wir sind im Gespräch, wie wir uns in diesem sensiblen Raum, Lebensraum bewegen können. Wenn ich jetzt zum Wandern gehe, Herr Mertha, was ist denn dann? Es macht natürlich Spaß, Querwild einzulaufen, aber wie ist es denn mit dem Querwild einlaufen?
Also da haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen mit unseren Gästen gemacht. Wir haben eine ausgezeichnete Wegeinfrastruktur, die wirklich sehr gut instand gehalten wird. Entsprechend sollte eigentlich auch niemand einen Anreiz haben, diese Wege zu verlassen. Aber wie gesagt, wir haben da eigentlich sehr positive Erfahrungen über die Sommermonate gemacht. Es geht einfach darum, nicht unnütz irgendwo die Wiese zu beanspruchen. Nicht zuletzt, auch wenn man an die Bauern denkt, die dort im Sommer auch ihr Vieh grasen haben. Da ist es einfach, ja, eine Kleinigkeit eigentlich, wo man berücksichtigen kann und sich dort an die Wege halten kann im Sommer. Wie gesagt, ich glaube, das haben die Leute zu die allermeisten schon ganz gut verstanden.
Also ich muss nicht über die Wiese gehen, die zum Futter für die Kühe dient.
Exakt.
Ja, man liest natürlich auch immer wieder, wenn man ins Internet schaut, Leute posten, da gibt's was ganz Besonderes, dann laufen viele hin und vielleicht sind es dann gar nicht mehr dann diese abgeschiedenen Gebiete, wenn einfach viele hinlaufen und irgendwas Besonderes sehen wollen. Jeder kann seine Tour online stellen. Ist das ein Problem?
Ja.
Beobachten Sie das?
Mein Eindruck ist tatsächlich schon auch der, dass so die Art der Außenwerbung irgendwo inzwischen dazugehört. Also in unserem Zeitalter irgendwo jeder postet seine Eindrücke im Internet, sei es irgendwie durch Bilder oder durch Routen, die man auf Routenportalen dann, also auf digitalen Routenportalen dann hochlädt. In dem Sinn eigentlich auch relativ leicht irgendwo zu verbessern, sage ich mal, in Anführungszeichen, wäre die Ortsangabe bei seinen Bildern beispielsweise oder bei seinen Landschaftsbildern weglässt. Der tut uns und der Natur eigentlich schon einen Riesengefallen, einfach weil dadurch dann nicht irgendwo diese spontan aufploppenden Besucher-Hotspots entstehen, wo dann viele irgendwo genau an den Punkt kommen. Ich glaube, in Zeiten von Datenschutzgrundverordnung vielleicht einfach auch an die Tiere weiterdenken, nicht unbedingt das Wohnzimmer von denen ins Internet stellen, sondern gern auch, wenn es sein muss, posten, aber eben ohne Ortsangabe und sonst jeder auch gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn man es einfach so für sich behält oder am Stammtisch erzählt oder beim Friseur mindestens genauso gut.
Natürlich erzählt man gerne ein schönes Erlebnis, aber ja, wie Sie sagen, es ist eben das Wohnzimmer der Tiere dann, das man dann damit betritt. Ja, natürlich, das Skifahren ist ja auch eine wirkliche schöne Chance, Natur intensiv zu erleben. Was ist da die Problematik mit dem Skitourengehen und auch dem Schneeschuhwandern, das ja immer mehr auch in Mode kommt?
Ja, also als selber sehr passionierter Skitourengeher, vielleicht vorab, glaube ich, kann ich das niemand verübeln, der irgendwo so diese Freiheit auch nutzen will oder im Schnee unterwegs zu sein, die verschneiten Landschaften, das gleißende Licht. Und genau das ist eigentlich auch unser Ansatz. Wir haben unsere Besucherlenkungskampagne genannt Dein Freiraum, mein Lebensraum und setzt eben genau dort an, oder? Es ist unser Freiraum in gewisser Weise, oder wir können die Natur nutzen, um uns zu erholen, vielleicht runterzukommen von der Woche, auf andere Gedanken zu kommen. Und gleichzeitig ist dieser Freiraum aber auch eben der Lebensraum von ganz vielen Tieren. Und das zueinander zu bringen, bedarf eigentlich nicht viel, sondern nur ein paar ganz simplen Regeln, die mit ein bisschen Menschenverstand auch jeder versteht. Und die Regeln, wenn ich sie kurz vielleicht aufzählen kann, und es wird eigentlich jedem sehr einleuchtend sein, es geht darum, auf den Wegen zu bleiben, beziehungsweise auf den markierten Routen. Wer sich da Informationen holen kann, bieten die Alpenvereine sehr gute analoge Karten oder auch digitale Karten inzwischen an. Wer da eine aktuelle Karte hat, der kann sich eigentlich sicher sein, dass er sich auf einer ausgezeichneten Route befindet. Ganz wichtig vielleicht noch die aktuelle Karte, also die Karte vom Opa, auch wenn sie sich gut gehalten hat, an der Stelle vielleicht ersetzen durch eine neue Karte, aktualisierte Karte. Dann geht es darum, Schutzgebiete zu respektieren. Das wäre eigentlich das Zweite. Also einfach im Rahmen der Tourenvorbereitung mal in die Karte zu schauen und kurz zu klären, wo sind Schutzgebiete, wo sind vielleicht sensible Bereiche, wo sich Tiere vermehrt aufhalten oder ihren Rückzugsort haben und die dann ganz simpel einfach zu meiden in der Abfahrt und im Aufstieg. Und dann, was ja wirklich noch einen großen Beitrag wäre, das wäre, dass die Dämmerungsstunden vermieden werden, also in der Früh, also auch am Abend. Es ist manchmal nicht ganz leicht. Wer nach dem Arbeiten noch eine Runde irgendwo, sei es mit der Ski oder vielleicht auch zu Fuß noch eine Runde gehen möchte, bewegt sich sehr schnell im Winter, logisch in diesen Zeiten. Es ist aber wirklich eine ganz entscheidende Zeit für die Tiere zur Nahrungsaufnahme, wo sie eigentlich gewohnt sind, irgendwo die Zeit nutzen zu können und Störungen in einer harten Jahreszeit zu dieser Tageszeit sind einfach ja eine unnötige Mehrbelastung für die Umwelt, die man selber, glaube ich, relativ gut vermeiden kann. Wer da interessiert ist, gerne auch mal im Internet einfach auf die Websites gehen. Unsere zwei Kampagnen, die eine habe ich schon genannt, Dein Freiraum, Mein Lebensraum, und die zweite, die vermehrt bei uns in Vorarlberg gespielt wird, das ist die Respektiere deine Grenzen. Wer sich da mal ein bisschen einlesen möchte, da gibt es auch Kartenmaterial, da gibt es Verhaltenstipps, sei es zu Hunde in der Natur, sei es zu Wintersport, also alle möglichen Formen, sei es auch im Sommer oder das Verhalten an Gewässern, findet dort wirklich Informationen, die im praktischen Aufenthalt dann sehr weiterhelfen können.
Ja, diese Webseiten stellen wir dann auch gerne noch ins Infofeld zu dieser Sendung. Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, ja, die Tiere nehmen also im Schutz der Dämmerung ihre Nahrung auf. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese Stunden dann zu meiden. Also nicht ganz früh auf die Pirsch zu gehen, nicht ganz früh schon um 5 Uhr jetzt im Sommer oder um 4:30 Uhr, wenn die Sonne aufgeht, dann schon zum Wandern zu gehen. Und im Winter natürlich auch diese Zeiten dann zu meiden. Also nicht allzu früh loszugehen, damit die Tiere genug Zeit haben, ungestört die Nahrung aufzunehmen.
Genau, es stellt einfach eine ungewohnte Störung so in der Morgenstunden dar, und allein schon der Fluchtbedarf, also dieser Energiebedarf, der für die Flucht dafür benötigt wird, ist eine unverhältnismäßig hohe Belastung dann für die Tiere. Also es ist nicht nur, dass die Nahrungsaufnahme gestört ist, sondern auch der Energieverbrauch steigt dann sehr schnell an. Und ja, wer sich selber mal überlegt, was fressen die Tiere im Winter, dann sind es nicht die größten Leckerbissen, sondern es ist recht nährstoffarme, eiweißarme Nahrung, und entsprechend ist einfach eine Energiefrage letzten Endes.
Also das betrifft dann gerade auch den Winter.
Ganz genau.
Die Zeit, in der man gerne mit Skien oder Schneeschuhen unterwegs ist, ist es ja auch einfach wirklich unglaublich schön.
Ganz genau.
Das muss ich selber auch sagen, komm in Schwärmen dabei.
Ja.
Die Schutzgebiete, die ausgewiesenen Schutzgebiete, wie erkenne ich die denn in der Landkarte?
Die Schutzgebiete bei uns in den Karten von den Alpenvereinen, die sind meistens farblich markiert oder sind farblich markiert durch eine gestrichelte Linie und eine Schraffierung. Und das ist genau das Gleiche auch bei den digitalen Formaten, sei es auf dem Format vom Alpenverein zum Beispiel, findet man auch genau diese Schutzgebiete markiert, wo man vielleicht noch aufpassen muss. Bei manchen Kartenanbietern, digitalen Kartenanbietern, muss man die Schutzgebiete teilweise noch aktivieren, also sich da vielleicht noch gewissern, dass, wenn man die Karte öffnet, dass auch das hat, auch das auch der Haken eben bei diesen Schutzgebieten ist, so dass die einem angezeigt werden.
Also dann ist es gut, sich auch zu erkundigen, sich anzuschauen, bevor man eine Karte sich zuschafft, sei es anschafft, sei es digital oder auch noch als Papierkarte, ob da wirklich auch die Schutzgebiete ausgewiesen sind.
Genau. Einfach übernehmen in die übliche Tourenplanung, wie ich wirklich im Winter im Speziellen wahrscheinlich jedes Mal wieder den Lawinenlagebericht mir lese, dass ich mir anschaue, wo kann ich parken, dass das dann einfach dazugehört. Wo sind die Frage, wo sind die Schutzgebiete, kann ich die gut umgehen? Macht es Sinn, jetzt so in der Jahreszeit, so wie ich gehen will, und seine Routenplanung einfach entsprechend anpasst.
Wo sehe ich denn Schäden in der Natur? Wie ist das, wenn ich jetzt unterwegs bin und sage, oh ja, da muss man wirklich aufpassen?
Ja, tatsächlich ist das ein kleines Problem. Die betroffenen Tierarten, die äußern sich bei Unwohlbefinden nicht durch lautstarken Protest oder kleben sich öffentlichkeitswirksam irgendwo mit Kleber an den Bäumen fest, so wie wir Menschen das machen können vielleicht, sondern tatsächlich fällt es eher auf, dass sie dann nicht mehr da sind. Also es ist ja was sehr Heimliches. Wenn der Schnee dann im Frühjahr verschwindet, dann sind sehr wohl dann Spuren zu sehen, sei es an der Verjüngung vom Wald, dass Pflanzen durch die Skikanten beispielsweise einfach beschädigt sind. Das können Schäden in der Grasnarbe oder, wenn man an Toilettenpapier denkt und dem, was dazugehört, leider ein Bild, was bei viel besuchten Skitouren im Frühjahr die Regel inzwischen ist, dann sind das eher die Schäden, wo man wirklich visuell direkt wahrnehmen kann.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen natürlich auch Sie, Ihnen die Möglichkeit geben, jetzt anzurufen und Ihren Beitrag, Ihre Frage an Matthias Mertha zu stellen in unserer Reihe Fokus Schöpfung, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies. Rufen Sie gerne an 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer hier in dieser Sendung 089 517 008 008. Ja, Mertha, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, es ist schon angeklungen, ein paar gewisse Regeln. Was kann ich noch persönlich tun, wenn ich ins Gebirge, wenn ich im Gebirge unterwegs bin?
Wenn man jetzt vielleicht auf den Winter schaut und unsere Planung, sei es irgendwie, dass wir zu Fuß mit den Schneeschuhen oder auch mit den Ski unterwegs sind, dann fängt es eigentlich ganz früh an. Also mit der Tourenplanung, ich habe es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, vielleicht wirklich mit der Anreise. Also bei uns im Naturpark sind die allermeisten Touren, sind auch mit öffentlichem Personennahverkehr zu erreichen. Es mag an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein gewisser zeitlicher Mehraufwand sein, aber aus eigener Erfahrung, und da kann ich mich wirklich herstellen, wer das mal ausprobiert hat, erkennt den Mehrwert, der hier dahinter steht, mal auf dem Gipfel zu stehen und nicht nur den Fokus direkt wieder aufs Auto zu haben, sondern die Möglichkeit haben, beispielsweise ins Nachbartal abzufahren oder auch wirklich, wenn man unten im Tal steht und es dauert vielleicht noch eine halbe Stunde, bis der Bus kommt, dann gibt es, glaube ich, keine bessere Einladung, vielleicht nicht noch einen Kaffee zu trinken oder mit seinen Leuten, mit denen man da auf Tour war, vielleicht ja nur zusammen was zum Essen und so die Zeit zu nutzen. Das wäre vielleicht ein Ding, was jeder persönlich tun kann. Dann informieren über die Wegführung. Wir sind immer noch bei der Tourenplanung. Einfach nicht den nächstbesten GPS-Track, den man so im Internet vielleicht so findet, gleich hernehmen, sondern wie vorher schon kurz angesprochen, einfach drüber schauen, sind vielleicht Schutzgebiete betroffen, sind Lebensräume von seltenen Tieren da betroffen und unter Umständen da einfach nochmal nachplanen. Dann, was sicher selbstverständlich sein sollte, sich informieren über die Lawinenlage. Also es ist hier kein Vergnügungspark, hier im Naturpark, darum würde ich das ganz gerne noch ansprechen, wer sich da unsicher ist. Wir haben sehr gute Partner bei den Bergschulen, mit den Bergführern und Bergwanderführern, die auch in unserem Sinne da sehr, sehr aufmerksam sind und solche Sachen, Schutzgebiete, dann auch konsequent einhalten.
Wo informiere ich mich denn zum Beispiel über die Lawinenlage?
Also hier im Konkreten schaut man entweder nach dem Bayerischen Lawinenwarndienst oder über den Dienst in Vorarlberg. Die beide bereiten das täglich, die Information auf in Wintermonaten, recht leicht einfach über das Internet zum Erfragen. Der erscheint in der Regel einmal täglich, beziehungsweise wird teilweise sogar untertags nochmal abgedatet.
Ja, das können wir natürlich auch gerne auf unsere Internetseite stellen, ins Infofeld zu dieser Sendung. Was gibt's noch für Faustregeln, die ich beachten soll?
Genau, und dann geht's wieder über. Wenn ich unterwegs bin, sind es einfach so diese drei ganz banalen Regeln, sag ich mal, wo ich vorher schon aufgezählt habe. Eben, es ist auf diesen Wegen bleiben und auf den markierten Routen. Es geht darum, die Schutzgebiete zu respektieren, vielleicht auch mal auf eine kleine Powderabfahrt zu verzichten, wenn man auch um ein Schutzgebiet drumherum fahren kann. Und dieses Ding mit den Dämmerungsstunden nach Möglichkeit einfach meiden.
Sagt Matthias Mertha, Ranger vom Naturpark Nagelflugkette in den Allgäuer und Bregenzer Alpen. Wir sind heute im Gespräch über die Berge als sensibles Freizeitparadies in unserer Reihe Fokus Schöpfung. Und ja, ich sage nochmal die Telefonnummer, unter der auch Sie sich jetzt einbringen können in diese Sendung, wenn Sie eine Frage haben an Matthias Mertha oder eine Anregung oder eine Anmerkung. 089 517 008 008 089 517 008 008. Nach der Musik geht's weiter. Lebenshilfe in unserer Reihe Fokus Schöpfung hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies. Ich bin Stefanie Feil und im Gespräch mit Matthias Merter, Ranger vom Naturpark Nagelflokette in den Allgäuer und Bregenzer Alpen gelegen. Ja, Herr Merter, Sie haben schon gesprochen, vorher schon die Naturparkschule angesprochen. Was machen Sie da? Was gibt es für Projekte?
Genau, die Naturparkschule, inzwischen ein fest etablierter Bestandteil von unserem Naturpark in Zusammenarbeit mit den Grund- und Volksschulen bei uns in den Naturparkgemeinden. Das kann man sich so vorstellen, dass es einfach als Ergänzung zum normalen Unterricht gedacht ist. Also es sind 5 bis 6 Termine für jede Klasse, wo wir jährlich dann mit der Klasse, also als Ranger mit der Klasse,
also Sie gehen auch in die Schule.
Genau. Und? Also in aller Regel sind wir dann, bleiben wir nicht in der Schule, sondern bewegen uns dann in unserem Naturpark, also wirklich auch in den Lebensräume, wo ich schon angesprochen habe oder wo ganz charakteristisch sind für unseren Naturpark. Das sind die Wiesen und die Alpen, das sind der Wald, das sind die Gewässer und aber eben auch, wie schon vorher mal angedeutet, ist die Kultur, oder? Was machen die Menschen aus der Natur? Das heißt, irgendwie, dass man auf den Hof geht, in eine Sägerei, mal beim Wald auch sehr zuschaut oder mal wirklich auch selber auf der Alp geht und sieht, wie wird da eigentlich Käse hergestellt.
Also man kann wirklich zuschauen, was auf so einer Alp alles passiert.
Genau, und das ist auch das Ziel, oder? Mal wirklich für alle, also es trifft so im Fall wirklich alle, die in so einer Gesellschaft irgendwo sind, mal mitnehmen kann. Das ist für die Schüler logisch einfach mal eine feine Sache, nicht im Klassenzimmer zu sein, sondern ja, draußen, egal bei welchem Wetter, sich aufhalten zu dürfen, bei gutem Wetter ist die Freude logisch noch ein bisschen größer. Aber da geht es auch wirklich nicht darum, irgendwo so die Inhalte reinzuklopfen, sondern man kann sich logisch ganz andere Methoden da bedienen draußen, einfach zum Fühlen, mal zum Riechen, mal Sachen wirklich auch zu sehen, oder? Selber mal ins Wasser zum Steigen, zum Sehen, okay, was leben da eigentlich für Tiere drin? Wirklich danach zu fischen oder zum Angeln oder mal in der Wiese Insekten jagen zu gehen oder in einem Wald wirklich mal einen Blick irgendwie auf vielleicht den Waldboden zu legen oder auf die Baumkronen, was da für Tiere leben, auf einem Bauernhof irgendwo zu sehen, okay, so funktioniert das wirklich, so hart muss man dafür arbeiten, dass da zum Schluss ein Produkt entsteht, also glaube ich, das stellt ganz viel mit den Kindern an, lässt sich guten Unterricht integrieren, sehr viel verbringen, einfach mal viel Zeit draußen und können sich bewegen. Und auch so für die Klassendynamik, glaube ich, ist eine feine Sache, was wir so beobachten. Kann da jeder so seine Stärken reinbringen und seine Schwächen vielleicht auch ausleben. Es geht manchmal schon auch mal ein bisschen wild dazu oder da können Spiele gemacht werden oder so. Aber das, denke ich mal, schafft einen wichtigen Beitrag einfach zum normalen Schulalltag, wo sich doch viel im Klassenzimmer dann abspielt.
Also man muss einfach Natur wirklich erleben dürfen.
Genau.
Auch. Ja, wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt mich bei Ihnen für eine Führung anmelde?
Bei uns in der Führung geht es eigentlich darum, einfach mal diesen Zeitrahmen zu schaffen. Also man kann sich das wirklich vorstellen. Wir machen eigentlich auch so gesehen nichts anderes, wie jeder auch selber für sich machen kann. Aber wir legen mal den Fokus bewusst drauf, was man eigentlich sehen kann. Das passiert meistens mal irgendwie unter dem Leitfaden, unter der Perspektive von einem Tier, sei es jetzt vergangenen Samstag die Gams oder im Sommer auch mal der Apollofalter oder die Gelbbauchunke oder auch unter der Fragestellung, zum Beispiel dem Klimawandel. Wir schauen uns die Natur an und versuchen mal zu entdecken, oder wo lässt sich der Klimawandel sehen oder was für ein Klimawandel hat die Landschaft auch schon hinter sich oder Ökosystemleistungen. Also wer da Interesse hat, gern einfach mal auch auf unserer Website vom Naturpark Nagelflokette in den Veranstaltungskalender schauen. Da geht's los von Führungen im Sommer über Vorträge, über Touren im Winter. Denke ich mal, dass da für jeden was dabei ist. Die Touren sind grundsätzlich kostenlos. Wir laden ausdrücklich sehr gern die Einheimischen ein. Also es ist jetzt mitnichten nur ein Programm für die Gäste, sondern auch für jeden Einheimischen, denke ich mir, jedes Mal wieder was dabei, was man so vielleicht noch nicht gesehen hat, obwohl man die Berge direkt vor der Haustür hat.
Also ein wunderschönes Ausflugsziel auch, das mal einfach mit einzuplanen.
Ja, und man kann da keine Garantie geben irgendwo, dass, ja, das seltenste Tier oder das größte Tier oder ja, die Superlative da irgendwo gefunden werden, sondern das wird meiner Erfahrung nach auch auf den Führungen, macht da jeder selber die Erfahrung, oder? Dass diese kleinen Sachen mindestens genauso schön und mindestens also befriedigend für einen dann sind irgendwo, wenn man erkennt, okay, das funktioniert so und so oder dass die aber hier noch überhaupt nicht kann und was das alles kann oder was da für eine Vergangenheit dazu gibt.
Also die kleinen Dinge, auch die ganz großen Wunder. Ja, was könnte denn so ein persönliches Naturschutzprojekt für mich jetzt selber sein?
Also ein Naturschutzprojekt, wo mir spontan einfällt, was wirklich jeder für sich nutzen könnte und mit Blick vielleicht auch auf den Winter und die anstehende Wintersportsaison, das könnte so ausschauen, dass man anstelle, dass man für eine Tagesskitour 200 Kilometer über die Autobahn fährt und abends dann wieder gestresst heimfährt, vielleicht sich einfach mal die Zeit nimmt und die Strecke mit der Bahn zurücklegt. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, das ist jetzt nichts, was man an einem Tag schaffen kann, dann vielleicht einfach mal länger bei uns im Naturpark bleibt. Also sich anstelle von ein paar gestressten Stunden vielleicht einfach mal ein paar schöne Tage gönnt. Man kann hier wunderbar auch die kulinarischen Produkte des Naturparks in der Gastronomie erleben, sei es vegetarisch, irgendwelche Kässpatzen oder wer gutes Fleisch von Bregenzer Wild, der Kalb zum Beispiel essen will, findet hier auf jeden Fall was. Und dann einfach mal zum Beobachten, oder was macht das mit einem selber? Das würde ich sagen, das wäre so ein Naturschutzprojekt. Eben einerseits, ich spare an Emissionen, ich unterstütze den Naturpark, aber ich unterstütze den Naturpark dadurch, dass ich den Leuten, die hier wohnen, die hier sorgen dafür, dass der Naturpark auch in Zukunft so besteht, dass die ihr Einkommen haben, also der Touristiker oder der Landwirt, der den Käse oder das Fleisch dann zur Verfügung stellt, hat dann viel mehr davon. Und das wäre in dem Sinn vielleicht ein kleines Naturschutzprojekt, wo jeder ohne jetzt wirklich an ja, so die klassischen Naturschutzprojekte zu denken, für sich erleben könnte.
Also dann wirklich ein paar Tage sich gönnen, länger unterwegs zu sein. Ja, und so ein frischer Alpkäse, wirklich, wo ich sehe, wo ich weiß, ah genau, ja, von dieser Alp, da war ich jetzt oben und den gibt es jetzt zur Brotzeit. Das ist natürlich schon auch was ganz Besonderes.
Ganz genau. Die Bauern freuen sich auch. Man kommt auch ins Gespräch, oder? Vielleicht, also es gibt tatsächlich viele auch Direktvermarkter hier auf der Naturparkfläche, die erkannt haben, oder es ist zu schade, da so ein hochwertiges Produkt, wo mit so viel Mühe und Schweiß verbunden ist. Die Landwirtschaft da in unserer Region ist recht aufwendig, also es ist nicht mit vollem Maschineneinsatz zu tätigen, sondern viel Knochenarbeit steckt da dahinter. Und die gehen den Weg und dann ist logisch die beste Unterstützung, man kauft die Produkte dann auch vor Ort. Da bleibt die ganze Wertschöpfung beim Landwirt. Das regionale Handwerk wird unterstützt, sei es die Käserei oder die Metzgerei oder irgendwie eine regionale, wenn man das ein Holzprodukt kauft, oder? Wir haben schon gesprochen von der Weißtanne. Das funktioniert hier schon im Ansatz ganz super, aber es funktioniert natürlich nur, wenn auch Produkte hier aus der Region dann gekauft werden.
Wenn ich mich jetzt für sowas interessiere, wo finde ich denn da Informationen, wo ich hingehen könnte? Gehe ich da zum nächsten Schreiner und sage, ja, ich bräuchte einen Stuhl, einen Tisch?
Also, ein Weg, was sicher immer der erste Weg vielleicht ist so der Weg zu den Tourismusinformationen. Mhm. Also hier noch recht dezentral, eigentlich in fast jeder Gemeinde findet man hier einen Ansprechpartner in den Gemeindeämtern, in der Tourismusinformation. Die kennen ihre Region, oder? Die kennen ihr Dorf und die wissen in der Regel dann auch, okay, da kann man die Leute hinschicken. Mhm. Die sind auch von uns geschult, oder? Die sind auch da in ihrer Region daheim. Die wissen, um was es geht, oder? Und die können logisch Tipps geben. Und sonst einfach mal fragen, oder? Man kann im Gasthaus fragen. Man kann auch einfach so mal Passanten ansprechen. Ich glaube, die Leute freuen sich, auch wenn man es inzwischen vielleicht ungern macht oder vielleicht auch, wenn man nicht die Zeit dafür aufbringt. Aber wer sich in so ein Gespräch begibt oder auch vielleicht uns mal draußen irgendwo in der Landschaft erkennt, jederzeit fragen. Also ich glaube, ja, da hat jedes Dorf wieder so seine Eigenheiten oder seine eigenen Geheimtipps und das mag vielleicht, ja, gibt es vielleicht nicht die eine App, oder, wo man sagen kann, die klicke ich jetzt an und dann komme ich direkt zu dem Vermarkter, wo das jetzt am besten macht. Es gehört, glaube ich, dazu, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und Ja, das schafft noch viel mehr Befriedigung, wenn man dann dieses Produkt, wo man gesucht hat, dann tatsächlich auch in der Hand hält, denke ich.
Also den persönlichen Kontakt zu suchen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Genau.
Herr Merter, was wollen Sie uns denn mitgeben für den kommenden Winter?
Also viel Spaß sollte man haben, glaube ich. Das gehört dazu und das ist ja auch unser Versprechen so vom Naturpark. Also wir freuen uns über die Gäste. Je mehr sie sich da mit dieser Naturpark-Idee auseinandersetzen, desto besser. Aber wirklich, also auch wenn ich vorher von irgendwelchen Regeln gesprochen habe oder so, man sollte das nicht als Einschränkung verstehen. Im Gegenteil, ich habe versucht, das so ein bisschen darzustellen. Es bringt einen gewaltigen Mehrwert für jeden Einzelnen. Also dieses sich mal Zeit nehmen, dieses Beobachten, dieses Wahrnehmen da im Naturpark. Es geht nicht immer um größer, steiler. Die Superlative, die braucht kein Mensch. Man muss nicht irgendwo auf die höchsten Gletscher gehen, um Natur irgendwo intensiv zu erleben, sondern gerade im Allgäu, im Bregenzer Wald, die vielfältigen Lebensräume. Man kann wirklich, auch wenn man bloß mal 2 Stunden unterwegs ist, man kann so viel unterschiedliche Lebensräume sich da anschauen. Man kann, ja, da müsste man wahrscheinlich, wenn man das irgendwo anders erleben wollte, dann müsste man sich wahrscheinlich eine Woche Zeit nehmen. Und hier hat man alles ganz nah beieinander. Also genießen, Spaß haben, einfach so den eigenen Menschenverstand dafür benutzen. Ja, wie kann ich das umweltverträglich gestalten? Vielleicht auch mal auf der Website, ich habe sie vorher angesprochen, respektiere deine Grenzen und deinen Freiraum, mein Lebensraum. Gerne auch mal auf der Website von unserem Naturpark vorbeischauen. Das sind auch wichtige Verhaltensregeln. Ein paar Charakteristika zu unserem Naturpark, ein paar Fotos, wo man sich informieren kann, finden sich alle dort.
Ihr persönliches Touren-Highlight, wenn Sie jetzt unterwegs sind.
Also
Ihr
ich bin,
perfekter Tourentag.
also sehr gern, auch mit dem Bus, wenn sich es ermöglichen lässt. Also wenn ich in Immenstadt zum Beispiel starten würde, wird man sehr gut bis ans Riedberger Horn zum Beispiel kommen. Könnte dann jetzt vielleicht gerade für die Einsteiger von uns, die ja, da vielleicht in dieses Ganze noch ein bisschen reinkommen können, wäre das eine Möglichkeit. Dort wirklich schauen. Wir haben auch Informationstafeln dann im Fall im Gelände, wo bei so einer Route schön den Weg zeigen, wo man gehen kann. Und dann wäre das sicher eine schöne Runde. Man kann dann entweder in Richtung Gunzesried die andere Seite abfahren, wenn man im Bus kommen ist, oder sonst auch ganz einfach wieder zurück zum Ausgangspunkt. Da hat man dann, wenn man oben ist und mit dem Bus kommen ist, alle Möglichkeiten offen.
Also das
Das
ist
wäre
auch
jetzt
der
eine Tour.
Vorteil am öffentlichen Verkehr, dass man dann nicht unbedingt zum Ausgangspunkt der Tour zurück muss, sondern dann zum
Absolut.
Beispiel mit dem Bus auch zurückfahren kann.
Absolut. Und gerade auch im Allgäu kann es mal passieren, dass der Verkehr ein bisschen mehr wird. Ich glaube, jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß um den nicht so schönen Teil der Heimfahrt manchmal. Es kann jeder was dafür tun und die Zeit im Bus kann man vielleicht nochmal fürs Kartenstudium, kann man für angenehme Gespräche, für einen Kaffee, für einen Tee, kann man die Zeit noch nutzen. Es sollte jeder, der das mal ausprobiert hat, eigentlich sofort spüren, dass das was absolut Schönes ist.
Ja, für einen ganz relaxten und entspannten und schönen Tourentag
Genau.
oder auch Tourenwoche. Worauf freuen Sie sich im kommenden Winter?
Ich hoffe, dass es viel Schnee gibt. Ich hoffe auf viele Gespräche mit unseren Gästen, auf eine gute und sichere Saison. Ich denke, das gehört auch dazu. Und ja, dann kommt sicher viel Neues. Es ist jedes Mal irgendwo wieder Veränderung. Und in dem Sinn, ja, denke ich mal, kann man mitnehmen, dass jeder das selber in der Hand hat. Oder es ist nichts, was Naturschutz oder auch dass das nichts ist irgendwo, wo von der Bundesregierung vorgegeben wird, wo von nationalen Strategien getragen wird, sondern da kann jeder selber ran, kann seine Entscheidungen treffen und so im Positiven einen schönen Beitrag für unsere Zukunft schaffen.
Ja, herzlichen Dank, Matthias Merter, für diese Sendung. Nur was ich kenne und schätze, das kann ich auch schützen, damit dieses sensible Freizeitparadies Alpen auch für unsere kommenden Generationen erhalten bleibt. Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen. Danke für diese Sendung.
Herzlichen Dank und allen einen schönen Winter.
Das war unsere Sendung Fokus Schöpfung, die Berge, ein sensibles Freizeitparadies in der Lebenshilfe. Alles Gute, auch viel Freude für den kommenden Winter und viele schöne Naturerlebnisse. Das wünscht Ihnen Ihre Stefanie Feil.